Warum sind Schilder wichtig? Schilder zeigen uns, wo ein Weg hinführt. Nicht wahr? Das heißt, wenn ich am Anfang eines Weges stehe und auf ein Schild gucke, dann kann ich schon am Anfang sehen, wo dieser Weg mal enden wird. Und ich brauche den Weg nicht bis ganz zum Ende zu gehen, um zu sehen, wo dieser Weg hinführen wird. Das heißt, wenn ich einem Schild nach Berlin folge, dann werde ich irgendwann ganz sicher in Berlin landen. Und wenn ich einem Schild nach München folge, dann werde ich irgendwann ganz sicher in München landen. Macht ja Sinn. Ich war einmal im Chaco, in Paraguay, ich habe ja gerade darüber erzählt, in den mennonitischen Kolonien. Und das ist ein sehr großes Land. Und dort gibt es keine Schilder. Und ich als Tourist wäre dort ziemlich aufgeschmissen. Weil dort das Feld hinter mir aussieht wie das Feld vor mir und das Feld rechts neben mir wie das Feld links neben mir. Und ich würde mich da total verlaufen. Das heißt, Schilder dienen uns, wenn wir orientierungslos sind. Können sie uns eine große Hilfe sein. Wenn du Schilder hast, die dir den Weg zeigen, wirst du vielleicht nicht wissen, was in 200 Metern kommt, aber du wirst wissen, wo der Weg enden wird. Und da habe ich mich gefragt, gibt es auch Lebensschilder? Schilder sagen, wenn ich so leben werde, dann werde ich irgendwann mal so enden und da ankommen. Und wenn ich so leben werde, dann werde ich irgendwann mal da ankommen. Und ich habe Schilder gefunden und die finden wir natürlich in der Bibel. Matthäus 7, 13 bis 14. Ihr könnt das gerne nachschlagen. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Versteht ihr das? Lasst uns die Genialität dieses Beispiels, was Jesus hier macht, mal vor Augen führen. Als ob Jesus wirklich hier mit uns stehen würde. Er würde sagen, weißt du Marcel, weißt du Robert, im Leben gibt es zwei Wege. Einmal diesen Weg hier, der super aussieht, der frisch geteert ist. Du wirst keine Probleme haben, auf diesem Weg zu gehen. Und alle deine Freunde sind auch auf diesem Weg unterwegs. Und alles in dir sagt dir eigentlich, geh auf jeden Fall diesen Weg. Wieso auch nicht? Und dann sagt Jesus, und dann gibt es noch diesen Weg hier. Und du guckst erstmal, weil du gar keinen Weg siehst. Und irgendwann nach genauem Hinsehen siehst du vielleicht einen schmalen Pfad. Voll mit Schlamm und Schlaglöchern. An der linken Seite geht es steil bergab. Und alles in dir sagt dir dieses Mal, auf keinen Fall gehe ich diesen Weg. In dieser Situation wollte Jesus uns hier bringen. Ich glaube, mit diesem Beispiel will Jesus sagen, es gibt zwei Wege in unserem Leben. Einen Weg, der zunächst nach sehr viel Spaß klingt, und der anderen Weg, der auf dem ersten Blick nicht so cool aussieht. Trotzdem wollen wir uns beide Wege mal anschauen. Und mit Wege meint Jesus hier natürlich unser Lebensstil und unsere Art, wie wir leben. Und was mir als erstes bei der Untersuchung des breiten Weges aufgefallen ist, dass den breiten Weg zu gehen oder das breite Leben zu leben, nicht unbedingt heißt, ein Leben zu leben, möglichst weit weg von Gott und der Gemeinde, sondern ein bequemes Leben zu leben. Ein Leben, wofür du dich nicht umstellen, verändern, geschweige denn leiden musst. Und Jesus sagt, viele sind auf ihn unterwegs. Wisst ihr, ich glaube, daran hat sich 2000 Jahre nicht geändert. Wir sind mitten in einer Konsumgesellschaft, deren höchstes Gut Bequemlichkeit ist. Es gibt unzählbare Dienstleistungsunternehmen, die ihr Angebot immer weiter ausbauen. Arthur Bürkler hat letztes Wochenende gesagt, wenn du ein Produkt entwickelst, was die Gesellschaft noch bequemlicher macht, dann wirst du damit ganz sicher Erfolg haben. Und ich glaube, so sieht's aus. Das Essen wird uns vor die Tür gebracht oder der Rasen im Garten gemäht und das alles nur mit einem Klick auf dem Handy. Teilweise. Ich habe letztens sogar einen Artikel gelesen, wo angeboten wurde, fein ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich glaube, das war ein Witz. Aber so sieht's doch aus. Die Gesellschaft und auch wir sind ganz süchtig nach Bequemlichkeit. Wenn du jetzt denkst, nee, ich lebe nicht bequem. Ich habe keinen Gärtner und mache alles noch alleine, wie wir Russlanddeutsche gerne sagen. Dann denke ich, sollten wir diesen Gedanken noch weiter ausbauen. Wenn wir in unser Leben schauen, finden wir überall diese Bequemlichkeit. Wieso sollte ich zur Bibelschule gehen, wenn ich damit kein Geld verdienen werde? Wieso sollte ich nicht mehr Witze mit meinen Arbeitskollegen machen können, wenn die ein bisschen verdreckt sind? Das ist doch egal. Wieso sollte ich die Steuererklärung immer korrekt ausfüllen, wenn ich anders viel mehr Geld mache? Wieso sollte ich meinem Freund oder Bruder vergeben? Wieso sollte ich meinem Schulkameraden lieben, auch wenn sie mich vielleicht auslachen? Und wenn wir das nüchtern betrachten, findet, glaube ich, jeder Einzelne von uns die Versuchung, lieber den breiten Weg zu gehen, als den schmalen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, alles in uns sagt eigentlich, wieso nicht so? Das ist viel leichter, das ist viel bequemer. Wir müssen aber bedenken, dass den breiten Weg zu gehen einen großen Nachteil hat. Und den sagt Jesus hier auch ganz klar in seinem Beispiel. Der breite Weg, der landet letztendlich im Verderben. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, als ob hier Verderben draufstehen würde und wir gehen trotzdem diesen Weg. Wir gehen ja auch nicht nach München, obwohl wir nach Berlin wollen, nur weil der Weg nach München schöner ist. Das macht keinen Sinn. Aber gucken wir uns nochmal den schmalen Weg an, den Jesus uns hier zeigt. Jesus erzählt dieses Beispiel hier am Rande oder zum Ende seiner Bergpredigt, die er an seine Jünger richtet. Und in dieser Bergpredigt sagt Jesus, was ein Jünger alles machen muss und vielleicht auch durchleiden muss und an was sich ein Jünger halten muss, wenn er wirklich diesen schmalen Weg gehen will. Und ich werde einfach mal ein paar Verse vorlesen und wir können gucken, ob wir wirklich genauso leben, wie Jesus uns das sagt. Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Weitere Stelle. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit der Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geschmorfen werde. Weiter. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch fluchen. Kapitel 6. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Wenn du denkst, so kann ich nicht leben, und ich kann sowas nicht, ich kann dieses Leben, was Jesus hier fordert, nicht leben, dann kann ich dir sagen, ich auch nicht. Und das erwartet Jesus auch nicht von uns. Wisst ihr, als ich mal in Paraguay war, an die Bibelschule kam, da wurde uns angeboten, ein Praktikum zu machen. Und mein Cousin und ich haben uns umgeschaut, wo wir das machen könnten. Und die Mennonitengemeinde in Asunción hat uns eingeladen, bei ihnen zu helfen, bei den Royal Rangers. Das ist die Teenie- und Kinderarbeit der Gemeinde dort. Und wir wollten uns das mal angucken. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich da mitmache, dann will ich versuchen, also habe ich zu mir selbst gesagt, im Kleinen treu zu sein. Weil vorher hat mir ein Freund ein Vers mitgegeben, wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und ich halt mal herausfinden, was passiert, wenn ich wirklich im Kleinen treu bin und die Dinge mache, die ich machen soll, sozusagen. Und so habe ich dort mitgemacht und versucht, alles zu machen, was die mir aufgegeben haben. Jede Kleinigkeit. Und irgendwann kam das Jahrescamp von denen. Das heißt, auch wie wir das Adventure Camp hier haben, hatten sie auch ein Camp und die haben mich gefragt, hey Marcel, habt ihr auch ein Camp bei euch in Deutschland? Ich habe gesagt, ja, wir haben das Adventure Camp. Und dann haben gesagt, ja, und wie macht ihr das bei euch? Und da habe ich denen eine ganz genaue Zusammenfassung geschickt, wie wir das bei uns gemacht haben, wie wir letztes Jahr das Thema gemacht haben, wie wir das umgesetzt haben und wie wir sowas machen. Und die waren ganz begeistert und haben gesagt, boah, lass uns das genauso bei uns machen. Ich dachte erstmal, boah, cool. Dann haben wir wirklich das genau gleiche Thema nach Paraguay gebracht. Und irgendwann haben die mich gefragt, ey Marcel, was hältst du davon, wenn du noch Camp-Pastor wirst auf diesem Camp? Und ich dachte erstmal, wow, nee. Ich kann eigentlich vorne nicht reden, habe ich denen gesagt. Und das war auch immer so, irgendwie immer als ich nach vorne gehen musste, hatte ich keine Worte oder ich habe mich durcheinander geredet. Und irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, ich kann wahrscheinlich vorne nicht reden. Und das habe ich dem auch gesagt, Thomas, ich kann vorne nicht reden. Habe dann aber letztendlich doch zugesagt, weil ich dachte, irgendwie passt das schon zu dem Vers. Vielleicht ist jetzt das Große dran. Vielleicht soll ich das jetzt machen. Und so habe ich mich auf dieses Camp vorbereitet und musste halt jeweils morgens und abends die Andachten halten. Und irgendwie immer, als ich die in meinem Zimmer geübt habe, kam ich raus und habe mich wieder verredet und habe es nicht hingekriegt. Und irgendwann kam halt dieses Camp. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich kann nicht reden, du musst reden. Und der erste Abend kam und ich war absolut aufgeregt, ging auf diese Bühne und alles war weg. Also alles an Aufregung war weg. Ich konnte einfach normal reden und habe mich über das ganze Camp nicht einmal versprochen. Die Leute waren begeistert, nicht weil ich so gut war, sondern weil Gott sein Versprechen gehalten hat. Und ich fühlte mich wie Paulus, als er gesagt hat, jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn wir erkennen, dass wir es nicht schaffen, diesen schmalen Weg zu gehen, dann sind wir genau da, wo Gott uns haben will. Jesus sagt nicht, lebt mal so und am Ende bewerte ich, wie das in anderen Religionen der Fall ist. Jesus sagt, folgt mir nach und ich werde mit euch sein. Und wenn du mal fällst, dann habe ich dir schon längst vergeben. Der Missionar Paul Lizardo, der auch mal hier war, hat mir gesagt, ungekannte Gnade auf bekanntem Grund. Wisst ihr, und ich glaube, an diesem Spruch ist wirklich was dran. Wenn wir Jesus nie vertrauen, dass der Weg, den Jesus für uns hat, der beste ist, dann werden wir nie erkennen, was echte Gnade, was echtes Glück heißt. Deswegen glaube ich auch, dass die, die wirklich auf diesem schmalen Weg unterwegs sind, glücklicher sind, als die, die wirklich auf diesem breiten Weg sind. Denn Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, das ist unser Glück. Ich habe ein Video von einem Kölner Christen gefunden, der auch sich entschieden hat, diesen schmalen Weg zu gehen. Und was für eine Lebenskraft er daraus zieht, das ist einfach nur beeindruckend. Schaut es euch an.
Ich heiße Bernhard Scharf, bin im 80. Lebensjahr. Ich habe einen behinderten Enkelsohn. Simon ist geboren schon als behindertes Kind. Volle Behinderung, er liegt nur, kann weder sehen, nur wenig hören, ist ein Spastiker, muss also rund um die Uhr betreut werden. Das ging einige Jahre gut, 12 Jahre gut im Blick auf meinen Sohn. Und dann hat es nicht mehr gepackt, dann kamen die Depression und über die Depression den Alkoholismus. Und das ist dann so ein Kreislauf, den man kaum durchbrechen kann. Hochachtung von meiner Schwiegertochter Sonja, was die Frau leistet, ist toll. In dieser Welt ist nicht alles perfekt. Das ist das Natürliche, dass wir sagen, warum wir? Aber man muss sich dann auch die Gegenfrage gefallen lassen, warum wir nicht. Aber Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Und wir staunen ja oft, wie er das hinkriegt. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und diese beiden Dinge, dass er auf seine Weise und zu seiner Zeit handelt, das war ganz entscheidend. Und wenn man das glaubt, vertraut, dann will ich nicht sagen, Herr, legt noch mehr auf, es reicht. Ein Schiff, das schwer beladen ist, hat noch mehr Tiefgang, ist die andere Seite. Gott wusste, dass er das Kind uns anvertrauen kann, dass das Kind hier gut haben wird. Wir können ja nicht allzu viel machen, aber wenn Not am Mann ist, das heißt Sonja muss irgendwie zum Arzt oder hat beruflich etwas, dann fahren wir, meine Frau und ich, hin und versorgen ihn. Aber mehr können wir nicht tun. Also ganz normal, er ist jetzt fast 15 Jahre. Ich wollte jetzt sagen, ganz normal ein Kind versorgen. Das heißt füttern, trocken machen, zu trinken geben. Ja, viel mehr kann man mit ihm nicht machen. Aber es ist ein ganz lieber, auch pflegeleicht. Die Situation hat sich nicht geändert, aber wir wurden verändert. Dass wir nicht mehr sagten, wir gucken auf das Problem, sondern wir schieben unsere Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten Gottes. Und wenn er es so beschlossen hat, dass der Junge bis zu seinem Lebensende so behindert ist, ist das seine Verantwortung, nicht uns. Gott hat die Verantwortung für unser Leben und für das Leben der unseren, also familiär. Und ich bin gespannt, wie er das alles macht. Er wird es aber zum guten Ende führen. Das heißt jetzt nicht, dass Simon hier in dieser Welt noch gesund wird. Aber wir vertrauen ihm. Und es ist wirklich so, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Er bewahrt Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich bin begeistert davon.
Was ein Zeugnis. Geh den schmalen Weg, vertraue auf Jesus, dann wirst du wissen, was echte Gnade, was echtes Glück heißt. Und jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und ich möchte dich heute ermutigen, den ersten Schritt im Vertrauen auf Jesus zu wagen. Wenn du heute nach Hause kommst, dann nimm dir bitte einen Zettel und schreibe 1, 2 Dinge auf, die dich bis jetzt noch hindern, den schmalen Weg zu gehen, wo du noch auf dem breiten Weg unterwegs bist. Leg sie als Lesezeichen in deine Bibel für die nächsten 3 Wochen. Und jeden Morgen, oder wann du deine stille Zeit machst, guckst du da rein und betest einfach: Herr Jesus, ich habe mich entschieden, dir zu vertrauen und den schmalen Weg zu gehen. Hilf mir heute, diese Dinge abzulegen und deine Gnade und dein Glück zu erfahren. Der Herr segne uns dabei.